Plattsport, der Sportpodcast.
Hallo und herzlich willkommen zur 57. Ausgabe des Plattsports. Mein Name ist Dominik Meyer. Ich bin das neueste Mitglied der Plattsport-Crew und gemeinsam mit Jan Budde, Mainz-Fan und Podcaster der Hinterhofsänger, habe ich gestern ein Gespräch über das Spiel Union Berlin gegen Mainz aufgenommen. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Hallo zusammen, mein Name ist Dominik Meyer und bisher habt ihr meine Stimme bis jetzt nur in Quisten gehört. Heute möchten wir aber was Inhaltliches machen. Und dazu haben wir jemanden eingeladen, den ihr auch bis jetzt aus den Plattsport-Quiz kennt. Jan Budde von den Hinterhofsängern. Herzlich willkommen, Jan.
Hallo.
Ja, und wir würden heute gerne über das Spiel Union gegen Mainz sprechen, das gestern stattgefunden hat und 1:1 geendet hat. Aber nicht nur darüber, sondern auch ein bisschen um das Drumherum. Wir haben jetzt 3 Spiele ohne Zuschauer gesehen. Ich würde jetzt nicht sagen, alle guten Dinge sind 3, aber nach 3 Spielen kann man vielleicht bewerten, was sich jetzt verändert hat. Und da würde ich gerne mit dir besprechen, hat sich denn in deinem Sehverhalten irgendwas geändert? Schaust du die Spiele irgendwie anders?
Die gute Nachricht vorweg, ich schaue nach wie vor mit beiden Augen. Aber ansonsten ist es so, dass es ist ein bisschen wie, als wenn mir die Füße einschlafen, wenn ich ganz ehrlich bin. Irgendwie drifte ich zwischendrin mit den Gedanken etwas ab. Gerade in etwas unaufgeregteren Phasen des Spiels verliert mein Fokus irgendwie seinen Fokus. Und das ist ein bisschen doof. Ich merke das dann, ich gucke dann schon mal, was schreiben so die anderen gerade über die Spiele, wie nehmen die anderen das gerade wahr? Social Media sieht so aus, ist ja cool. Und ja, das ist etwas, was ich eigentlich überhaupt nicht leiden kann. Und das ich mir jetzt irgendwie angewöhnt habe. Ja, und ansonsten, ich werde davon kein Freund mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Anspannung, wenn Mainz spielt, ist trotzdem hoch, aber sie hält nicht lange vor, sagen wir mal so.
Ja, also mir geht es ähnlich. Ich bin ja vor allem jemand, der sich Fußballspiele wegen den Fans anschaut oder wegen der Stadionatmosphäre. Die ist jetzt natürlich komplett weg. Und ich bin auch oft nicht großer Fan von den Sky-Kommentatoren, beziehungsweise nicht von den Kommentatoren, aber von der Art und Weise, wie da berichtet wird. Und bis jetzt habe ich das aber meistens immer noch mit Ton gehört, weil mir einfach die Stadionatmosphäre wichtig genug war. In letzter Zeit habe ich jetzt aber nach Alternativton gesucht oder seit dieser Corona-Pause. Beim ersten Spiel, da habe ich bis zur Halbzeit noch telefoniert und habe dann den Kommentator wieder angeschaltet und habe nur gehört, ja, jetzt mal ein richtig deutscher Schlager in der alten Försterei, das wäre was. Und dann habe ich den Ton erschreckend wieder ausgemacht, weil wer schon mal in der alten Försterei war, weiß, dass da auch sonst nicht Schlager, anders als in vielen anderen Bundesliga-Stadien, gespielt wird.
Und zum Glück auch nicht.
Ja, Karnevalsmusik ist dem deutschen Schlager dann doch nicht so unüblich. Ja,
ey, das eine ist ein Kulturgut, das andere ist eine Krankheit. Das möchte ich nicht vermischt wissen.
Ja, teilweise ist der Übergang aber etwas fließend. Ich bin ja auch großer Fan von Karnevalsmusik. Ich wohne ja auch in Köln und bin bei den Unionern sicher als Karnevalsfan in der Minderheit. Aber ich muss schon auch anerkennen, dass da vieles davon dabei ist, was man sich ohne Alkohol nicht immer anhören möchte. Auf jeden Fall habe ich dann in der AFTV, das vereinseigene Fernsehen von Union Berlin hat, Kommentatoren, die normalerweise das Blindenfernsehen macht. Also für blinde Stadiongänger gibt es Kopfhörer und da gibt es dann auch Kommentatoren. Und das habe ich dann versucht zu synchronisieren mit der Pausetaste und habe das auch relativ gut hinbekommen. Und dadurch war das für mich viel erträglicher zu schauen als diese paar Minuten, die ich mit Sky-Kommentator oder andere Spiele, die ich von anderen Vereinen gesehen habe.
Mhm. Und das war total nachvollziehen. Weil, also bei uns in Mainz ist das diese Blindenreporter, die sind bei uns tatsächlich professionelle Journalisten vom SWR, die das machen. Die machen das aber unentgeltlich und die wechseln sich auch immer ab. Das ist ein größerer Stamm. Und wir haben das 05er FM. Das sind 2 Leute, die das kommentieren nebenbei das Spiel. Ich glaube, das haben eigentlich so gut wie alle Bundesliga-Mannschaften. Und hier sind auch die Fans so drauf, dass sie sich das synchron daneben legen. Ist mir zu viel Aufriss, wenn ich ganz ehrlich bin. Und wenn es dann wieder nicht synchron ist, kriege ich einen Föhn. Und momentan bin ich auch irgendwie immer an Orten, wo das Internet mir wegsuppt. Das heißt, die Tonqualität verbessert sich nicht unbedingt. Oder ich zocke mir selbst die Breitbandbreite weg, was auch nicht so geil ist. Ich wollte aber noch was anfügen. Gerade in Mainz, also weil wir gerade nochmal bei Fastnacht und Karneval waren, weil bei Mainz ist es ja wirklich auch so, dass da ja Fastnachtslieder wirklich in deutsches Fankulturerbe übergegangen sind. Also Dinge wie die Humba zum Beispiel ist ja Mainzer Fastnacht pur. Das kommt ja aus der Mainzer Fastnacht. Oder jetzt auch in Zeiten von Corona die Heile Heile Gänzia-Aktion, mit der die Supporters gesammelt haben für soziale Zwecke und Einrichtungen, ist ja auch eigentlich ein Lied, das Ernst Neger damals gesungen hat, nachdem Mainz halt unfassbar zerstört war nach dem Zweiten Weltkrieg und kein Stein mehr auf dem anderen stand. Ich glaube, das ist natürlich, also ich glaube, in Köln wird es ähnliche Beispiele geben, ist etwas, was extrem verbindet und was auch wieder es möglich macht, die Spiele ein bisschen anders zu verfolgen, weil ich muss zugeben, jetzt wo du es gerade so erwähnst und diese Verbindung herstelle, ich habe die Spiele bisher immer im Heile Heile Gänzchen-Shirt geguckt. Es hat jetzt aber zweimal nicht so gut funktioniert, jetzt lasse ich's. Außerdem fängt es an zu riechen. Aber es ist.
Da sollte waschen helfen.
Ja, angeblich. Aber ich bin ja auch so abergläubisch. Ich dachte, mit 2-2 aufgeholt ist eigentlich ein gutes Omen, also lasse ich das erstmal mit dem Waschen. Weißt du, so, ich bin ja Sportler. Das ist dann bei mir schon mal. Aber mit den Fangesängen zum Beispiel, die eingespielt werden, da kann ich mich ja wirklich so null anfreunden mit. Überhaupt nicht. Ich habe den Föhn gekriegt, als ich mitbekommen habe, dass bei Gladbach Frankfurt vergangene Woche dann die Hurensohn-Gesänge eingespielt wurden. Und vorher konnte man das Narrativ vom kriminellen Fan nicht schnell genug erzählen. Das ist dann so, der Fan wird Mittel zum Zweck. Und da stoße ich mich dann doch sehr dran, muss ich zugeben.
Ja, das habe ich noch nicht mal ausprobiert. Was mich jetzt interessiert hätte, war, Basti Red von 93 war ja bei der Couchkurve. Das wäre was ich mir angeschaut hätte. Aber da hatte ich leider zeitgleich andere Pläne. Also ich bin auch noch auf der Suche nach dem richtigen Audio-Mix. Also was wir jetzt die letzten beiden Spiele gemacht haben, war, von der Union-Stiftung gibt es mittlerweile einen Discord-Server, wo relativ viel angeboten wird, wo wir jetzt gemeinsam die Spiele angeschaut haben. Also jeder auf seinem Fernseher, aber dann halt Ton sich gegenseitig gehört. Da ist aber wiederum das Problem, dass teilweise die Leute mit Sky Go schauen oder Sky Ticket und andere mit auf dem Fernseher, und dadurch sind wir nicht so ganz synchron und haben jetzt uns immer gegenseitig, also einer wurde immer mindestens gespoilert. Da haben wir aber jetzt noch keine Lösung gefunden, aber es ist immer noch besser.
WM gucken zu Hause, weißt du, WM gucken zu Hause und die Eckkneipe hat den schnelleren Stream als du und du kriegst von der Eckkneipe mit, ob ein Tor gefallen ist, und du fuckst dich tierisch ab, wenn du das Fenster aufhast im Sommer. Genau so ist das.
Ja, genau, aber ich finde, das ist immer noch angenehmer als halt den normalen Ton mit dem Hall und allem drum und dran zu hören. Ja, vielleicht fällt mir noch eine bessere Möglichkeit ein, wie wir jetzt die nächsten Spiele oder wie wir das mit dem Delay hinbekommen. Das war ansonsten eigentlich recht angenehm. Dann hatte man wenigstens so ein bisschen Sound. Und was wir jetzt auch gemacht haben, ein Unioner hat jetzt dazu aufgerufen, dass alle einen bestimmten Fansong singen. Und er hat das dann zusammengemixt und dass das dann auch wie so ein Chor sich anhört. Ja, wir sind da noch auf der Suche nach der Akustik, würde ich sagen. Aber diese Akustik bringt mich auch zu noch einem anderen Thema, das ich gerne mit dir besprechen würde. Zu einem anderen Thema, genau. Ich habe jetzt in den letzten Tagen festgestellt, oder eigentlich schon seit der Hauptdebatte, dass es halt im Fußball ganz jedem was anderes wichtig ist. Also mir ist halt, wie auch vielen anderen Unioner, die Stadionatmosphäre fast wichtiger als das Spiel selber. Und auf Sky wurde jetzt auch diskutiert oder auf Twitter, dass es halt auch welche gibt, ja, die jetzt dieses pure Spiel lieben und halt nur das Spiel wegen des Spiels selber lieben. Bei mir ist es so, ich finde, Fußball ist ein tolles Spiel und ich schaue das auch gerne, aber hauptsächlich ist mir da die Atmosphäre wichtiger als Spiel. Als reines Spiel gefällt mir zum Beispiel Eishockey selber, wobei ich da die Fanatmosphäre vermisse. Und ich weiß jetzt auch, dass du dich wesentlich mehr mit der Taktik beschäftigst, als ich das jetzt mache. Und deswegen würde mich interessieren, wie würdest du das einschätzen? Was ist für dich bei einem Fußballspiel wichtig?
Ja, ich mag Taktik definitiv. Allerdings sind für mich auch, Taktik ist halt so ein allumfassender Begriff und da zählt für mich auch Stimmung dazu. Und ich glaube zum Beispiel so die Heimstärke von Union ist so ein gutes Beispiel, die ganz schön auch auf die Fans zurückzuführen ist. Deswegen, ja, wie gesagt, ich verliere trotzdem die Spannung beim Zugucken. Taktik alleine macht mich nicht scharf, muss ich ehrlich zugeben. Da gibt es bestimmt andere Fetischisten, die das total cool finden oder sagen, wow, das ist Fußball in Reinkultur. Dem kann ich nicht ganz so viel abgewinnen. Ich kann das zwar verfolgen und ich kann mich dann auch vielleicht auf einen Spieler einschießen und gucken, wie sieht es bei dem aus und so. Aber ich nehme dieses Spiel einfach als Ganzes wahr und da fehlt für mich einfach die Grundlage, die das Ganze wirklich spannend macht und die auch überhaupt die Taktik legitimiert, weil einfach der Einfluss von außen so groß sein kann. Und das macht es ja eben auch so unberechenbar. Und gerade das Unberechenbare sorgt ja für Spannung im Fußball. Fußball ist ja deswegen so spannend, weil es eigentlich ein ungerechter Sport ist. Ja? Nicht immer der Beste gewinnt eigentlich. Das ist zum Beispiel beim Handball anders. Da wirst du kaum erleben, dass da mal ein Drittligisten Erstligisten schlägt. Das ist da eher selten. Beim DFB-Pokal merken wir, das kann da schon mal sehr gut passieren. Das sind einfach so Faktoren, ja, Taktik gerne, aber nicht um des Taktiks willen alleine. Das finde ich dann öde.
Mhm. Ja, ich habe aber schon immer die Leute, die sich mit Taktik beschäftigen, darum beneidet, sich so auf das Spiel zu konzentrieren. Das habe ich noch nie geschafft. Also ich lese auch gerne.
Glaubst du nicht, dass das so ein bisschen der Kittel-Effekt ist, wie bei einer Alpecin-Werbung? Leute, die sagen, sie beschäftigen sich mit Taktik, wirken immer so kompetent. Aber manchmal sind es auch einfach Leute, die sehr gut mit Worten umgehen können. Also das, ich kann diese Faszination irgendwo nachvollziehen, möchte aber irgendwo auch sagen, also ich bin zwar jemand, der sich gerne mit Taktik auseinandersetzt, aber da würde ich mir niemals anmaßen zu sagen, wow, ich habe da voll den Durchblick oder so, weil das einfach so nicht stimmt. Man kann immer sich Teilaspekte angucken und man kriegt auch nur Teilaspekte mit. Und Coaching ist ja letztendlich dann, wenn ich an der Seitenlinie stehe und auf Grundlage dieser kleinen Aspekte Vermutungen anstellen kann, wie es im Gesamten wahrscheinlich ist. Weil alles kann ich nicht mitbekommen. Und deswegen, ich möchte Taktik, nachdem ich mich jetzt länger damit auseinandergesetzt habe, eigentlich eher in seiner Bedeutung ein klein wenig schmälern.
Ja, also ich habe mittlerweile ein Niveau erreicht, dass ich die meisten Taktikanalysen lesen kann und das auch recht interessant finde, aber im Spiel habe ich es dann trotzdem nicht den Nerven, mich so genau hinzuschauen und achte dann lieber auf das Ganze drumherum. Aber du hattest ja schon die Fans erwähnt und den Einfluss auf das Spiel. Ich würde gerne auch von dir wissen, wie viel Einfluss denkst du, hat denn wirklich ein volles Stadion? Wir haben jetzt gesehen, dass der Heimvorteil ziemlich abgenommen hat bei den Bundesligaspielen, die wir bis jetzt gesehen haben. Und Mannschaften wie Union Berlin und Frankfurt wird jetzt auch gesagt, dass sie vor allem so viel schlechtere Leistungen zeigen, weil die Fans fehlen. Wie siehst du das Ganze?
Es gibt ausgerechnet von Julian Nagelsmann einen Vortrag dazu. Der ist relativ interessant. Persönlich bin ich der festen Überzeugung, wenn wir mal in den Amateurbereich gehen, wissen wir, was ein Trainer an der Seitenlinie, der mitgeht und dich pusht und dich triggern kann, positiv, negativ, wie auch immer, je nachdem, welcher Spieler welche Ansprache braucht, was das freisetzen kann. Deswegen, wir reden da ganz viel über Psychologie und es hat Studien gegeben, dass zum Beispiel der Moment, wenn die Spieler reinkommen und das ganze Stadion ruft ihren Namen, das ist der Peak, wo die Verbindung zwischen Fans und Mannschaft am höchsten ist, wo die Verbundenheit am meisten ist und dann auch die Konzentration dementsprechend besonders hoch ist. Und dementsprechend hat auch das Identifikationspotenzial der Fans. Und das schwappt auf jeden Fall über. Ich habe mal gemerkt, das war Kaiserslautern, Finale hier Südwestpokal, um in den DFB-Pokal zu kommen. Ich habe den Gegner jetzt verloren, habe ich vergessen. Aber ich stand unten im Innenraum, war dabei. Und es war eine unfassbare Negativität auf den Rängen unterwegs. Ich habe noch nie sowas, Entschuldigung, hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich Mainzer bin und keinen nicht mag, aber das möchte ich mal kurz wirklich sagen, das meine ich jetzt nicht aufgrund dieser Rivalität. Es war dermaßen asozial und unter der Gürtellinie. Da wurde ein Spieler als Pädophiler beschimpft. Also unterste Schublade, wo ich gesagt hätte, wenn ich als Spieler da auf dem Platz gestanden hätte, ich hätte meine Schuhe genommen, ausgezogen, sie an den Nagel gehangen oder sie ihm in die Hand gedrückt und gesagt, dann mach du, aber leck mich, weil das kann nicht sein. Und du hast auch richtig gemerkt, wie die Mannschaft darunter zusammengebrochen ist. Und der Gegner ging auch schlagartig in Führung. Aber anstatt dann, dass der Support zunimmt, wurde der Hass noch schlimmer. Die haben sich letztendlich in die Halbzeit gerettet und sind nur aufgrund einer Fehlentscheidung weitergekommen und in den DFB-Pokal gekommen.
Ja, dazu passt auch, das ist sehr interessant, dass du mir das erzählst, weil ich erinnere mich gerade, dass ich erst vor 2 Tagen gehört habe, dass Union Berlin in den ersten 15 Minuten die wenigsten Gegentore bekommen hat. Das hat ja dann vielleicht auch was damit zu tun, dass die Spieler noch durch die Hymne besonders geputscht sind und Union hat da ja auch einen Ruf, dass die Stimmung ganz besonders gut ist. Und es gibt ja bei Union auch die Boonschen Gesetze, das heißt, pfeif nie deine eigene Mannschaft aus, mach nie einen Spieler zum Sündenbock. Das hat dann sicher auch damit zu tun, dass dieser psychologische Effekt wichtig ist. Also das ist ja dann was wir ganz gut machen, wobei mir natürlich jetzt im Moment lieber wäre, zu sagen zu können, der Effekt auf die Fans ist ein kleinerer, weil wie schon gesagt, Union wird jetzt immer nachgesagt, dass wahrscheinlich die Fans einen großen Einfluss haben. Und wenn ich mir die Leistungen anschaue, die Union jetzt in den letzten Spielen gebracht hat, sieht es auch ganz danach auch aus, als ob das leider der Fall wäre. Deswegen würde ich jetzt auch gerne mit dir gleich über das Mainz-Spiel sprechen und fragen, was hat denn Mainz in den ersten Minuten richtig gemacht, beziehungsweise was hat Union falsch gemacht?
Ja, richtig, falsch. Also mal ganz, ganz generell, wenn wir uns mal die taktische Grundordnung angucken, war zu erwarten, dass Union, wie sie es im Hinspiel übrigens auch gemacht haben, gucken, dass sie 1-gegen-1 Situationen haben auf den Innenverteidigern, also dass sie ungefähr gleich viele Stürmer haben, wie Mainz Innenverteidiger hat, sodass sie das Aufbauspiel früh stören können. Das heißt, so dass sie einen langen Ball forcieren ins Mittelfeld, halt einen Abschlag oder ähnliches, sodass man dann auf die zweiten Bälle gehen kann, wo Union einfach sehr, sehr stark ist. Und auch da ist Mainz sehr, sehr stark. Und das hätte auch dazu führen können, dass man ja in 1-gegen-1 Kämpfe sich so ein bisschen ja das Spiel zum Stocken bringt. Es ist aber nicht so gewesen, weil Mainz es tatsächlich geschafft hat, oder sagen wir anders, Union hat nicht so hoch gepresst. Union hat kurz hinter der Mittellinie angefangen zu pressen, was den Innenverteidigern viel zu viel Platz gegeben hat. Und mit 3 Innenverteidigern, die Mainz auf dem Platz hatte, und mit 2 guten Fußballern, mit Haki und mit Nyakate, hatten sie mehrere Möglichkeiten, das Spiel zu eröffnen. Und dann hatte Mainz einfach ein 3-5-2. Und hatten einfach mehr Anspielstationen und waren numerisch immer in der Überzahl im Zentrum. Und das hat einfach dazu geführt, dass Union wenig Zugriff bekommen hat. Was mich allerdings auch schon in der Phase gestört hat bei Mainz ist, wir haben das Tempo unserer Spieler nicht richtig auf den Rasen bekommen. Das heißt Tiefenläufe, das heißt parallel zur Außenlinie, richtig schön aufs Tor, Zug rein. Das war mir alles nicht hart genug, um ehrlich zu sein, nicht scharf genug. Da ist mir nicht genug Energie drin gewesen. Das heißt, wir haben die Schwächen, die Union im Tempo nun mal hat, oder die Defizite, die Union im Tempo hat, nicht stark genug ausgenutzt. Das hätte in den ersten Minuten viel härter angegangen werden müssen und dann hätte Union sich auch nicht beschweren dürfen, wenn es nicht bei dem einen Tor geblieben wäre. Und das war ein ganz klassischer Spielzug, dass man schön in den Halbraum, schön in die Tiefe, das war da mal so ein tiefer Ball und dann wunderschönen Cutback zurück in den Rückraum gespielt. Und dann halt wunderbar reingemacht. Das war dann so zu erwarten und auch irgendwo, ja, einfach schön. Hat Baku ist auch schön durchgelaufen, hatte dann nicht den weiten Weg, weil er eben halt nicht in der Fünferkette hinten stand, sondern als Außenverteidiger mehr im Mittelfeld zu finden war und deswegen halt im Rückraum stand und ihn reinmachen konnte. Das lief sehr, sehr gut. Und danach hat Union sich wesentlich höher positioniert, ist wesentlich aggressiver geworden und das war besser. Hat Mainz einfach nicht mehr so viel Raum gegeben, um in Ruhe aufbauen zu können. Und trotzdem muss ich dann sagen, bei den fußballerischen Qualitäten, die unsere Spieler haben, erwarte ich, dass das sie nicht vor größere Probleme stellt. Und der Ausgleich war dann verdient. Für mich muss ich sagen, eine Schwalbe von Gentner, ist aber überhaupt nicht spielentscheidend. Das kann man sehen, wie man will. Ja, und dann muss Mainz sich ein bisschen glücklich schätzen, dass Andrich gelb-rot sieht, dass sie da verdient. Aber ansonsten hatte Union da das Spiel für mich so ein bisschen übernommen und war am Drücker.
Ja, ich würde gerne nochmal zu dem ersten Tor zurückgehen. Da gab es ja vorher eine Szene zwischen Friedrich und ich weiß jetzt nicht, wer das von Mainz war.
Ich glaube, Barrero war es.
Genau, wo Friedrich den Ball verliert und ist dann auf, also ich habe jetzt unterschiedliche Kameraperspektiven gesehen. Auf der ersten, die ich gesehen hatte, sah es so aus, als hätte der Mainzer den Ball nicht mehr gespielt und trifft nur Friedrich. Jetzt heute bei der Zone, als ich mir die Highlights nochmal angeschaut habe, muss ich sagen, dass er den Ball doch deutlicher gespielt hat und nicht nur gestriffen und hauptsächlich Friedrich vor Schienbein gehauen hat. Wie hast du diese Situation gesehen? War das für dich ein Foul? Wahrscheinlich nicht, wenn du jetzt so einfach drüber gegangen bist, oder?
Nee, überhaupt nicht. Nee. Also ich muss schon sagen, in einem anderen Spiel hätte ich das abgepfiffen. Also er spielt klar den Ball und dann in der Endbewegung trifft er Andrich, glaube ich, Friedrich war es, Entschuldigung.
Genau.
So, und für mich kann man das durchaus pfeifen. Nur das Spiel war von Anfang an etwas körperlicher. Etwas wesentlich intensiver, als andere Spiele es manchmal sind. Und wie du ein Spiel in einem potenziellen Abstiegskampf halt auch erwarten kannst. Und dass du da halt eine etwas großzügigere Linie fährst als Schiedsrichter, finde ich eigentlich vollkommen in Ordnung. Und da er so klar den Ball zuerst spielt, hätte ich diese Situation nicht abgepfiffen. Ich kann aber jeden Unioner verstehen, der da sagt, das hätte ich schon abgepfiffen. Aber ich habe es ja schon erwähnt, auf der Gegenseite fällt Gentner ja dann, na sagen wir mal so, er legt den Kadaver gewinnbringend ab.
Ja, ja,
also das war dann auch sehr einfach.
Ja, also ich habe das auch, wie gesagt, zuerst, also für mich ist da entscheidend, wie sehr spielt der Mainzer den Ball. Im ersten Moment habe ich gedacht, dass er dann wirklich nur mit der Fußspitze gestriffen hat, sodass das eigentlich kaum eine merkliche Berührung war. Aber jetzt in der Kameraperspektive von der Zone habe ich gesehen, dass der Ball dann doch deutlich die Richtung verwendet. Und deswegen würde ich halt sagen, dass er zuerst den Ball gespielt hat und dann erst Friedrich trifft. Mhm. Genau. Ich habe das auch so gesehen, dass nach der Halbzeit Union wesentlich besser rausgekommen ist. Und ich würde mal sagen, auch nicht unverdient den Ausgleich geschossen hat, wenn auch, dass wir das Tor zum einen, ja, du sagst Schwalbe von Gentner, ich kann mich ehrlich gesagt jetzt an die Freistoßsituation gar nicht erinnern. Ich kann mich aber noch sehr gut erinnern, wie Müller die Mauer etwas seltsam stellt und dann auch in die falsche Ecke springt und da schon sehr früh auf die spekuliert hat, dass Ingwadsen da auch leichtes Spiel hatte, den Ball zu treffen. Von dem Flo Müller habe ich bis jetzt auch noch gar nicht so viel gehört. Wieso hat der gespielt? Das ist doch nicht euer Stammtorwart, oder?
Also sagen wir mal so, Mainz hat ja deutschlandweit die beste Torwartschule. Wir haben die meisten U-Nationaltorhüter. Und Florian Müller ist eigentlich eins der größten Talente, meiner Meinung nach auch wesentlich besser als zum Beispiel ein Nübel. Und Flo Müller hat das Problem, dass er Robin Zentner momentan vor sich hat. Und Robin Zentner ist durch den Zweikampf mit Florian Müller, der eigentlich wesentlich talentierter ist und ein extrem guter Fußballer ist, sehr gut gewachsen. So, und Flo Müller steht da jetzt im Schatten und hat auch vorher gesagt, wenn ich jetzt nicht spiele, gehe ich. Weil hinten dran steht Finn Dahmen und der ist auch ein riesiges Torwarttalent. Also Mainz hat sich irgendwann mal, hat man die Ausgabe gemacht, wir wollen keinen Torhüter mal wirklich verpflichten, wir wollen darauf nicht mehr angewiesen sein, sondern uns nur noch aus dem Nachwuchs bedienen. Und das tun sie in der Regel auch. Flo Müller ist eigentlich ein extrem sicherer Rückhalt, aber irgendwie scheint ihm diese Kampfansage, die er da getätigt hat, selbst den Saft gezogen zu haben. Weil diesen Fehler, den siehst du so eigentlich nicht in Mainz, muss man so hart sagen. Ich habe so einen Fehler das letzte Mal gesehen, da hießen die Torhüter noch Wettklo und Heinz Müller. Das ist sehr, 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 sehr untypisch für Florian Müller eigentlich. Aber man muss halt auch sagen, du hast erst diese lange Corona-Pause, du hast vorher nicht gespielt und hast jetzt oder machst dir selbst diesen Druck, dass du die Nummer 1 sein willst. Vielleicht steigt das so einem jungen Kerl dann doch etwas zu sehr zu Kopfe und behindert ihn irgendwo. Keine Ahnung, vielleicht hat er auch schon darauf spekuliert, den Ball kriege ich da oben weg, dann habe ich ihn und kann sofort den Konter einleiten. Das ist halt im Sport nie gut, du solltest bei der Aktion bleiben. Aber das sind natürlich alles Vermutungen. Er sah da auf jeden Fall ziemlich dämlich aus.
Ja, und warum hat er gespielt? Wegen seiner Ansage und hat...
Nee, Robin Zentner hat sich schwer verletzt. Also Kreuzbandgeschichte und allem drum und dran. Und Robin Zentner ist ja eigentlich der notenbeste Torwart der Bundesliga.
Ja.
Ja, und das ist halt... doof. Aber eigentlich ist das in Mainz ein Luxusproblem, weil wir halt, wie gesagt, exorbitante Torhüter hinten dran haben. Das war wirklich untypisch.
Ja, dieses Luxusproblem hätten wir ab nächster Saison gerne und Giekiewicz wird ja den Verein verlassen und wir haben jetzt noch nicht wirklich einen guten Nachfolger
gefunden. Ich hätte da einen für euch, der sich in Mainz nicht durchsetzen konnte. Aber ein unheimlicher Arbeiter ist, meiner Meinung nach wird er sehr gut zur Union passen und absoluter Publikumsliebling in Mainz. Das ist Yannick Huth.
Ja.
Und wenn der schon nicht in Mainz spielen kann, dann möchte ich ihn doch gerne bei einem sympathischen Verein sehen. Und also der würde wie die Faust aufs Auge passen, meiner Meinung nach. Ein sehr guter Fußballer übrigens auch.
Ja, vielleicht hört Olli Runert ja zu. Ich kann da keine Einschätzungen abgeben.
Ihr habt ja eigentlich Erfolg mit Mainzern bei euch, ne?
Ich muss auch sagen, jetzt vor dem Spiel ist mir aufgefallen, dass es verdammt viele Mainzer gibt oder Unioner mit Mainzer Vergangenheit. Also Subotic.
Vier Stück, ne?
Subotic, Polter, Mali und Uja fallen mir jetzt ein. Das ist gut, wir haben auch so einen großen Kader, aber trotzdem eine signifikante Anzahl.
Ja, gerade der Transfer von Yunus Mali oder die Laie ist es ja, glaube ich, fand ich mega interessant, weil das für mich das Signal war, Union möchte mehr mit oder möchte sein Spiel mit Ball verbessern. Das war für mich ganz, ganz entscheidend. Klar, das kann man unter dem nicht vorhandenen oder damals nicht vorhandenen Abstiegskampf konnte man diese Entwicklung vorantreiben. Aber du merkst jetzt halt auch gerade, jetzt muss sich Union wieder auf andere Dinge konzentrieren. Da ist so ein Spieler wie Mali vielleicht nicht der Beste, aber eigentlich ist er der Umschaltspieler. Also der war in Mainz, ich weiß nicht warum, da haben viele nicht gesehen, wie gut er eigentlich ist, weil er unauffällig ist, weil er manchmal vielleicht ein bisschen apathisch wirkt, ein bisschen lethargisch, aber eigentlich ist das ein unfassbar guter Arbeiter und exorbitant guter Fußballer.
Ja, ich hatte auch gesehen, Union verschickt immer so unnützes Wissen zum Gegner und da stand auch drin, dass Mali der Top-Torschütze und Top-Scorer ist von Mainz als Mittelfeldspieler. Das hat mich auch überrascht.
Jemand, der das Spiel unheimlich strukturiert hat, ihn abzugeben. Also wir mussten ihn damals abgeben. Es war ja, Wolfsburg hat einfach viel zu viel Geld geboten und Mali wollte auch. Ich glaube auch, weil er nicht die Wertschätzung von vielen Fans gespürt hat und da ist ihm eher Negatives entgegengeschwappt teilweise, was ich furchtbar unnötig fand. Ja, also ein Spieler, dem wir heute noch nachtrauern, muss ich ganz ehrlich zugeben.
Ja, ist ja nicht der einzige türkischstämmige Spieler, der Probleme mit den Fans hat. Ich denke da auch an...
Kurios, oder?
Bitte?
Ich finde das kurios, ich verstehe es nicht.
Ja.
Ich kann sowas nicht verstehen. Also gerade so ein Yunus Mali, der rackert ohne Ende und der hat ein Auge für die Lücken und kann ein Spiel wirklich strukturieren als Achter, kann aber auch noch weiter nach vorne rücken, kann auch den finalen Pass spielen, aber ist auch selbst abschlussstark und ist halt ein zurückgenommener Charakter. Ja, mein Gott, dann ist er halt zurückgenommen. Ist doch mal in Ordnung. Du musst ja nicht jeder der extrovertierte Jürgen Klopp sein, der da bei jedem Jubel direkt in der Kurve hängt.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass es leider auch mit einem gewissen Ressentiment gegenüber türkischen Mitbürgern zusammenhängt. Also ich weiß jetzt nur, wie die Spiele ausgesehen haben, wenn wir in meinem Jugendverein gegen türkischstämmige oder türkische Mannschaften, Türkimspor, irgendwas gespielt haben, dann war da auf einmal so ein Hass zu spüren, den ich mir eigentlich nur mit Rassismus erklären kann, leider. Vielleicht hängt das auch irgendwie mit dabei, so unterschwellig. Ich hoffe, dass das nicht der Fall ist. Aber ja, ich hatte dann auch nach der Halbzeit...
Das hoffe ich auf jeden Fall nicht. Also ich glaube, da ist auch gerade in Mainz ist man nicht so bekannt dafür.
Ja, ich fürchte, diese Stimmung gibt es überall. Und vielleicht ist es auch halt was Unterschwelliges, was jetzt so gar nicht bewusst gemacht wird.
Kann sein.
Ja, das hoffe ich auf jeden Fall auch, dass das nicht der Fall ist. Ja, und dann kam Andrich mit seiner gelb-roten Karte, wo ich sagen muss, ja, also eigentlich war schon das erste Foul, nicht die erste gelbe Karte, sondern die gelb-rote Karte war ja auch ein Doppelfoul. Und jedes davon alleine wäre wahrscheinlich eine berechtigte gelb-rote Karte gewesen. Aber wenn das beides innerhalb von ein paar Sekunden zweimal so ein Foul begeht, dann hat er dem Schiedsrichter wirklich gar keine Wahl gelassen. Ich weiß auch nicht, was ihm da in den Kopf durchgegangen ist und hat uns da auf jeden Fall extrem geschwächt. Trotzdem hat es Mainz nicht geschafft, dann noch das zweite Tor zu schießen und Union hatte ja selber noch zwei große Chancen. Warum hat es Mainz nicht geschafft, noch einen Sieg zum Sieg zu kommen?
Ja, weil auch Achim Beierlotzer zu ängstlich gewechselt hat, meiner Meinung nach. Der hat einen spielschwachen Sechser mit Kunde drin gelassen und hat aber gleichzeitig einen Spieler wie Öztunali, jemanden, der den Unterschied machen kann, der unfassbar stark ist, im 1 gegen 1 auf der Bank gelassen. Union stand so tief, du konntest ja nicht mehr richtig mit Tempo kommen. Und da ist jemand wie Levin, der aus dem Nichts explodieren kann und auch mal 4-5 Leute nass machen kann, wenn er Bock hat und das Ding dann in die kurze Ecke setzt, wäre da Gold wert gewesen. Also gestern war ich das erste Mal auch tatsächlich nicht ganz zufrieden mit Achim Beierlorzer, muss ich dazu sagen. Ich hätte Kunde, nach dieser gelb-roten Karte war klar, wie das Spiel läuft. Und dann guckst du dir es vielleicht noch an, 2 Minuten, 5 Minuten, nachdem die Halbzeit begonnen hat, guckst, wie Union reagiert und entscheidest dann, aber ich kann nicht einen Sechser auf dem Feld lassen, der mit Ball am Fuß eher dem Wahnsinn zugeneigt ist als dem Genie zurzeit. Und das, ja, ängstlich, 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 ängstlich. Keine Ahnung warum. Mainz hatte ja nur Hop- oder Top-Erlebnisse eigentlich und eigentlich keine Unentschieden. Vielleicht hat er sich gedacht, bevor wir das Ding verlieren, ja, sichern wir das Unentschieden und wir probieren trotzdem ein bisschen auf Sieg zu spielen. Aber das kannst du nicht machen, du kannst nicht halb auf Sieg spielen. Also deswegen, ich habe ja schon gesagt, dieses Unentschieden nehme ich eigentlich ganz gerne mit im Normalfall. Aber unter den Gegebenheiten hätten wir siegen müssen. Hätten wir, auf jeden Fall. Gerade weil, also es war ja eigentlich so ein Spiel, wenn Mainz gegen Union spielt, der das erste Tor schießt, hat sehr, sehr gute Möglichkeiten, dieses Spiel zu gewinnen. Weil beide exzellent umschalten können. Aber wenn sie selbst den Ball haben, eher begrenzte Mittel haben. Aber wenn du halt so einfache Standardtore bekommst und Basic-Fehler machst und gleichzeitig dann nicht den Mut und den Schwung hast, in die Tiefe zu gehen oder einen Levin zu bringen. Ja, er hat dann Karim Unisivo gebracht, was eigentlich ein guter Wechsel ist. Ja, auch jemand, der arbeitet, der sehr guten Abschluss hat. Aber der Junge verhungert ja dann quasi vorne, wenn er niemanden hat, der die Angriffe initiiert. Das ist natürlich dann eher schade.
Ja, und das trotz 5 Wechseln. Also man hätte wirklich genügend Wechseloptionen gehabt, um offensiver zu wechseln. Ja, ich muss auch sagen, uns hat das Ganze dann schon sehr an die Situation von vor einem Jahr erinnert, als wir durch ein Unentschieden aufgestiegen sind in der Relegation. Wir haben die letzten Minuten dann auch nur noch gemeinsam auf Discord zusammen gebibbert und gehofft, dass es jetzt nicht noch ein Gegentor gibt und dass wir jetzt endlich mal den ersten Punkt nach der Corona-Pause uns holen und waren dann auch mit dem Unentschieden sehr, sehr glücklich. Und beinahe hätte ja noch kurz vor Schluss gab es ja noch eine Riesenchance durch Andersen, die uns vielleicht sogar einen unverdienten Sieg beschert hätte.
Wieso unverdient?
Naja, also mit 10 Mann, wir waren eigentlich jetzt nur 10 Minuten, also bis zum von der Halbzeitpause bis zur gelb-roten Karte wirklich besser als Mainz und den Rest.
Dass man sich, wenn man sich danach als mit 10 Mann, die, Entschuldigung, ist nicht böse gemeint, ein begrenztes Potenzial am Ball haben, aufs Verteidigen konzentriert und das so gut macht, wie Union es auch tut, das kommt ja noch erschwerend hinzu. Mainz hat es ja nicht nur schlecht gemacht, Union hat es auch noch ganz gut gemacht. Und dann aber die Qualität besitzt, einen Standard oder ein einfaches Tor zu erzielen, dann ist das meiner Meinung nach überhaupt nicht unverdient, sondern, also Dummheit schützt vor Strafe nicht. Das gilt im Recht wie auf dem Fußballplatz. Ist einfach nun mal so.
Ja, aber Mainz hatte ja auch noch Großchancen. Mateta vergibt den Ball durch den Heber und es gab ja noch die eine Situation, wo totales Chaos im Strafraum war, wo Mainz auch ein Tor verdient gehabt hätte. Also es waren jetzt nicht schlechtere Chancen als die wir dann hatten.
Das ist richtig, aber dass du dazu Chancen kommst, ist klar. Nur wenn du sie nicht machst, bist du halt selbst schuld. Und da fehlt das, was mir die ganze Zeit schon fehlt. Das hab ich vorhin schon bei den Pässen angesprochen und das merkst du dann halt auch bei dem Abschluss. Wenn da nicht die letzte Gier drin ist, und das ist das, was ich bei unserer Mannschaft vermisse, die letzte Gier, die letzten Prozente, dahin zu gehen, wo es wehtut. Ob ich mir wehtue oder dem Gegner. Halt so wie vor dem 1:0. Ich treffe den Ball, aber auch ein bisschen den Gegner. Und ich glaube, es war Andrich, der letztens in einem Interview gesagt hat, geil, du gehst in eine Grätsche, triffst den Ball und tust dem Gegner weh. Doppelt Win. So musst du da reingehen. Und das fehlt mir bei unserer Truppe komplett. Und dann hast du es nicht verdient zu gewinnen. Ist halt so.
Ja, das klingt auf jeden Fall verdammt nach Andrich. So sieht jedenfalls auch sein Spiel aus. Und das ist jetzt kein Wunder, dass er sich ja zuerst die 10. gelbe Karte geholt hat und dann eine Sperre durch eine gelb-rote Karte und jetzt wieder bei 9 Karten steht. Also wieder Riss.
Ich glaube, er hat insgesamt in seiner Karriere schon 8 rote Karten. Wenn ich das richtig im Kopf habe, 8 rote Karten, also das ist schon nicht von schlechten Eltern.
Ja, ist auf jeden Fall nicht der feingeistigste Fußballer. Ja, wie du meintest ja schon, jetzt bist du nicht zufrieden mit dem Unentschieden. Meinst du jetzt, die Chancen von Mainz in der ersten Liga zu bleiben, haben sich jetzt dadurch erhöht oder war das jetzt so 2 verlorene Punkte? wie denkst du, wird es für Mainz weitergehen?
Es sind zwei verlorene Punkte.
Ja.
Definitiv. Müssen wir so ehrlich sagen, auch wenn ich sage, Union hätte nicht unverdient gewonnen, sind es trotzdem zwei verlorene Punkte aufgrund der Gegebenheiten, die da waren. Es ist so, wenn du dich ans Ende der letzten Saison erinnerst, als unsere Mannschaft keinen Druck mehr hatte, sie konnten nicht mehr absteigen, nach oben ging auch nicht mehr viel. Und auf einmal hat diese Mannschaft befreit gespielt, hat Leipzig 3 Stück eingeschenkt, hat Hoffenheim 4-2 nach 2-0 Rückstand rasiert, hat dadurch noch Frankfurt unfreiwillig in die Europa League gehievt. Diese Mannschaft hat ein Potenzial, dass es für die Europa League reichen kann. Aber diese Mannschaft ist so anfällig für, in Mainz sagen, also Ruven Schröder hat es bei uns, bei den Hinterhofsängern auch im Interview gesagt, er würde in Zukunft weniger aufs Talent, sondern wieder verstärkt auf die Mentalität achten. Und du hast wirklich das Gefühl, auch wenn bei Taktikern gerade dieser Begriff der Mentalität so verhasst ist, es gibt aber nun mal eine psychologische Komponente, und wenn die nicht ganz zusammenpasst, dann läuft da vieles nicht rund. Und wir haben den vielleicht talentiertesten und definitiv teuersten Kader der Dekade oder aller Zeiten bei Mainz 05. Und man muss einfach sagen, wenn diese Mannschaft absteigt, hat sie es nicht anders verdient. Der Verein hat es nicht verdient, abzusteigen. Diese Mannschaft? Ja, doch, leider schon.
Ja, ich denke, es ist aber schwierig. Also nach den Fähigkeiten ist es, glaube ich, viel einfacher zu scouten als nach Mentalität, weil das hängt ja auch sehr mit einem Mannschaftsgefüge zusammen. Jemand kann ja in einer bestimmten Situation eine ganz andere Mentalität an den Tag legen wie in einer anderen. Also Abstiegskampf und Kampf um Europa League, da sind ja ganz andere Mentalitäten gefragt. Deswegen schwierig, solche Spieler dann danach auszuwählen, oder findest du nicht?
Auf jeden Fall, das ist gar keine Frage. Aber trotzdem, Kernbestandteil ist intrinsische Motivation. Das heißt, dass ich in der Lage bin, mich selbst zu motivieren und mich selbst zu überwinden. Das sollte bei jedem Leistungssportler zu einem gewissen Grad gegeben sein. Wie leicht ich mich aus dem Konzept bringen lasse und wie sehr das andere Mitspieler auffangen können, das ist dann natürlich eine andere Sache. Und natürlich, ich glaube auch, dass es an der Kaderstruktur bei Mainz 05 liegt. Spieler, wenn ich jetzt einen Julian Baumgartlinger nenne oder einen Bo Svensson oder einen Noweski, das sind Spieler, die dieser Mannschaft gerade unheimlich gut tun würden, die Ruhe reinbringen, Erfahrenheit. Ja, aber auch so Nigel de Jong, den man schon mal geholt hatte, um eben diese Mentalität mit reinzubringen. Das sind Spieler, die täten uns gerade richtig gut und die vermissen wir richtig, weil, naja, also auch so ein Robin Zentner, der hat eine unfassbare Präsenz und die, ja, Flo Müller ist momentan mehr Präsenz wie eingeschlafene Füße. Das ist ein bisschen doof. Und das, ja, ich weiß, ich kann, wenn ich die Antwort hätte, dann wäre ich verantwortlich bei Mainz 05. Nun habe ich diese Antwort nun mal leider nicht. Ich kann halt nur sagen, dass es da an vielen Stellschrauben fehlt. Und dass sowohl die Kaderstruktur das betrifft, als auch die Identifikation mit den Fans, da sind viele Baustellen, ganz, ganz viele Baustellen. Und das ist extrem gefährlich, ein extrem gefährlicher Cocktail. Und sollte Mainz es schaffen, in der ersten Liga zu bleiben, dann muss da richtig mit dem Rotstift angesetzt werden.
Das klingt jetzt nicht besonders optimistisch.
Ja, also vielleicht, nee, nicht. Optimismus darf man nicht falsch verstehen. Optimismus heißt nicht, alles gut zu finden. Optimismus heißt auch, wenn man immer alles gut findet, dann ist immer das Gegenteil davon nicht gut. Das muss es aber nicht sein. Es ist einfach nur sehr, sehr kritisch und ehrlich. Und jetzt muss man probieren, in der Liga zu bleiben und dann den Rotstift ansetzen. Und wenn man das umsetzt, dann hat man auch das Potenzial, wieder zu den Top 10 in der Bundesliga zu gehören, was langfristig das Ziel sein muss für Mainz 05. So, und dann können wir weiter gucken. Es ist nicht selbstverständlich, dass so ein kleiner Verein 11 Jahre am Stück in der Bundesliga spielt. Wir sind absolutes Vorbild für viele kleine Vereine. Und da muss man sich wieder bewusst werden und jetzt aber auch eine gewisse Gier entwickeln und sagen, so Jungs, wir wollen nicht nur in der ersten Liga bleiben, Top 10 Bundesliga-Verein, das ist unser übergreifendes Ziel. Nicht nur über Saisonziele reden, sondern ja, den Fans vielleicht auch einen neuen Traum, einen neuen Anreiz geben. Und dann ist dir in Mainz auch niemand böse, wenn du daran scheiterst. Wir hatten vorhin über die Verbindung von Mannschaft und Verein und Fans gesprochen und Mainz hat sich ja unheimlich definiert oder ist auch unheimlich gewachsen durch diese unfassbar knappen Aufstiegsniederlagen. Ja, also da ist ja Union dann auch noch das beste Beispiel, aber dann auch in Braunschweig auch sehr, sehr hart. Und wie wir damit umgegangen sind und dann trotzdem aufsteigen, hey, das hat uns geformt. Also gib ein großes Ziel aus, egal ob wir daran scheitern, dann können wir auch wieder mit guter Laune durch die Liga kacheln und sagen, wir nehmen uns selbst nicht ernst. Wir wissen, dass dieses Ziel ein bisschen arg ambitioniert ist, aber scheiß mal drauf, wir haben hier Spaß. Und das macht ja Mainz 05 aus. Mainz 05 macht ja nicht aus, dass wir klein sind und super smart und so. Mainz 05 macht ja aus, wie wir mit Niederlagen in der Vergangenheit schon umgegangen sind. Und Jürgen Klopp ist deswegen so ein brillanter Trainer, weil er Liverpool auch diese DNA eingepflanzt hat. Dortmund, einem Verein, der komplett am Boden gelegen hat, auch diese Mentalität eingepflanzt hat. Das ist eine Grundhaltung. Und wenn du die verkörperst, dann kannst du nicht verlieren. Du kannst von deinem Kopf her nur gewinnen. Und das ist das, was Mainz gerade abhanden gekommen ist. Sich zwar nicht mehr nur an Jürgen Klopp zu erinnern, aber deswegen doch bitte nicht die eigene DNA vergessen.
Ja, ich würde ja gerne sagen, dass ich euch nur das Beste wünsche, aber da Unionsschicksal auch an das Schicksal von Mainz geknüpft ist, muss ich da leider egoistisch denken. Und ich muss auch sagen, ich hatte mir vor der Corona-Pause eigentlich überhaupt keine Sorgen gemacht, dass wir noch absteigen können. Und jetzt die letzten Spiele haben jetzt mir auch schon Sorgenfalten ins Gesicht getrieben. Wenn jetzt auch nicht unbedingt wegen den Ergebnissen, sondern vielmehr wegen der Spielweise. Also da bin ich jetzt ehrlich gesagt auch pessimistisch. Und ich glaube, Unions größtes Pfund ist halt noch der Abstand, den wir haben. Der ist jetzt aber auch auf Düsseldorf nur noch auf 4 Punkte geschmolzen. Und ich glaube, wir sind jetzt auf jeden Fall die Mannschaft, die mit am schlechtesten aus der Pause gekommen ist. Und spielen jetzt noch gegen viele Mannschaften da hinter uns. Und wenn wir jetzt in einer super Form wären, wäre das ein großes Pfund oder ein großer Vorteil. Aber in der Form, in der wir gerade sind, ist es halt auch ein großer Nachteil eher. Und ich hoffe, dass...
Aber um gar nicht böse zu sein, aber ich muss dir sagen, mich haben einige für bekloppt erklärt, aber mir war klar, dass Union noch in Abstiegsnöte geraten würde. Da war noch gar nicht klar, dass Corona kommt und was mit dem Heimvorteil alles zu tun hat. Aber erinnerst du dich damals an die erste Bundesliga-Saison von Paderborn, die riesen Hurra-Fußball gespielt haben und ganz oben mitgespielt haben und dann am Ende durchgereicht wurden?
Ja, erinnere ich mich sehr gut.
Aufsteiger.
Ich habe nämlich...
Aufsteiger. Ja, entschuldige.
Ich habe nämlich immer...
Aufsteiger. Ja. Mach du.
Okay. Ich habe nämlich immer nachgerechnet, wie viele Punkte wir jetzt im Vergleich zu Paderborn in der Saison hatten und dachte mir, wenn wir jetzt immer noch in der gleichen Situation sind wie Paderborn damals, dann bin ich noch nicht beruhigt. Aber dadurch, dass wir halt dann doch noch so viele Punkte hatten und dass es halt auch Mannschaften waren, die so schwach gespielt haben hinter uns, habe ich mir da eigentlich keine Sorgen gemacht. Jetzt kann in der Saison sich natürlich immer die Form extrem ändern. Ich meine, schau dir Köln an, die waren Letzter und so gut wie abgeschrieben. Dann hatten sie einen Riesenhoch und jetzt sind sie nach Corona auch wieder nicht gut in Tritt gekommen. Ich finde, dass die aktuelle Form wird da auch immer ein bisschen zu sehr überbewertet. Ich hoffe aber noch, dass das bei Union genauso ist und dass wir nochmal die Kurve kriegen und auch wieder uns einigermaßen stabilisieren und dann noch die Saison einigermaßen ruhig zu Ende spielen können.
Ich glaube, ohne Corona sähe es für Union wesentlich düsterer aus. Aber um den Gedanken von vorhin kurz zu Ende zu führen, so ein Zweitliga-Aufsteiger wird relativ schnell heutzutage dekodiert. Früher war es die zweite Saison, die schwerste ist. Heute ist es inzwischen schon die zweite Saisonhälfte, also die Rückrunde. Und dann deswegen fand ich diesen Wechsel von Yunus Malli zu Union so spannend. Da war klar, Union ist sich dessen bewusst und probiert, was anders zu machen. Ja, und Corona ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Moment, um Union... ja, ich weiß auch nicht. Vorteil, Nachteil, scheißegal, aber deswegen fand ich es halt irgendwie doch sehr, sehr spannend.
Ja, das war ja auch was die Führungsmannschaft von Union gesagt hat, dass sie sich halt genau angeschaut haben, warum sind Aufsteiger gescheitert. Und ein Aspekt davon war, dass sie zu wenig Geschwindigkeit hatten. Deswegen hat man so Leute wie Geraldo Becker geholt, der jetzt leider gar nicht spielt und auch verletzt ist. Und Erfahrungen mit Gentner geholt und Subotic. Und man ist da sicher auch bewusst gewesen, dass es viele Mannschaften gibt, die eine gute erste Halbserie spielen und dann eine schlechte zweite und dekodiert werden. Also ich vertraue immer noch in Unions Führungsmannschaft. Und wenn wir jemanden haben, der mit Ruhe sich den ganzen Problemen widmet, dann ist es Urs Fischer. Den kann, glaube ich, nichts aus der Ruhe bringen, außer ein Bayer-Lotzer. Ich habe den zum ersten Mal schreien gehört im Stadion. oder überhaupt zum ersten Mal schreien gehört. Das war auch eine sehr, sehr komische Erfahrung für mich. Ich hoffe, dass das jetzt, dass er sich nicht zu sehr aus der Ruhe bringen lässt.
Also ich weiß auch nicht, komischerweise Bayer Lorzer, der ja eigentlich Lehrer ist und so ein bisschen so ein Beamten-Image hat und auch so ein bisschen das Ganze verkörpert und immer sehr diplomatisch ist, der gerät da scheinbar öfter mal mit Leuten unten an der Seitenlinie aneinander. Horst Held gegen Köln war auch schon so, das kannst du nicht machen, so und so. Und keine Ahnung, jetzt hat er Urs Fischer aus der Ruhe gebracht. Ich finde, das ist ja auch eine Qualität, wenn seine Mannschaft mal so gierig wäre.
Das ist auf jeden Fall eine Leistung, ja. Ich habe ja, wie gesagt, das Spiel ohne Ton gehört. Deswegen habe ich das dann erst im Nachhinein so ein bisschen mitbekommen. Und
er soll ja angeblich Beeinflussung geschrien haben wegen der gelb-roten Karte. Aber ich muss dir ehrlich sagen, also das hat Andrich ganz gut alleine beeinflusst.
Ja, also da sind wir uns einig, das war eine mehr als verdiente gelb-rote Karte.
Ey, ganz ehrlich, ich glaube, wenn er nicht noch in den zweiten Mann so reingebrettert wäre und da schöne Hackengold geschürft hätte, hätte er vielleicht noch eine Ermahnung bekommen und Urs Fischer hätte die Möglichkeit gehabt, ihn auszuwechseln. Aber wenn du den ersten umnietest und schon gelb hast und dann den zweiten wegmähst, ey, dann hast du ja gar keine Möglichkeiten mehr.
Ja, das stimme ich dir voll zu, das habe ich auch schon gesagt. Ja, und dann ist heute noch eine Bombe bei Union geplatzt und es wurde bekannt gegeben, dass Sebastian Polter kein Spiel mehr für Union machen wird. Der Kicker schreibt angeblich, weil er sich nicht an den Gehaltsverzicht beteiligen wollte. Das finde ich aber schon komisch von allen Seiten. Ich finde es komisch von Union, dass man jemanden deswegen nicht mehr spielen lassen möchte, weil er nicht an einem freiwilligen Gehaltsverzicht teilnimmt. Ich finde es komisch von Polter, weil er sagt, weil er ja immer betont hat, wie wichtig ihm Union ist und dass er mit den Fans so dicke ist und dann nicht auf Gehalt verzichten will, finde ich dann andererseits auch wieder komisch. Und wir hatten ja im Vorgespräch schon darüber gesprochen. Du meintest ja, dich hat das jetzt nicht so sehr überrascht wie mich.
Ja, weil Polter hat sich auch schon vorher geäußert, dass er den Umgang von Union mit gestandenen Spielern und die maßgeblich am Aufstieg von Union beteiligt waren, nicht in Ordnung fand und dass er sich nicht wertgeschätzt gefühlt hat. Und du hast recht, Unions Verhalten ist ja auch nicht ganz sauber, wenn jemand bei einer freiwilligen Aktion nicht mitmacht, ihn zu suspendieren. Und Polter kann ich irgendwo verstehen, dass er sagt, ich fühle mich schon nicht wertgeschätzt, jetzt soll ich auch noch auf Gehalt verzichten, euch geht's wohl nicht ganz gut. Andererseits ist es natürlich nicht gerade sozial, da sieht er halt nur sich. Also ist es schon egoistisch und von Union nicht ganz sauber. Es ist auf jeden Fall was, ja, es bleibt ein Geschmäckle.
Ja, wobei Polter jetzt auch damit rechnen muss, dass er erstmal nicht so schnell einen Verein findet und vielleicht deswegen auch auf das Gehalt angewiesen ist. Ich glaube.
Glaub mir, in Mainz würden die Fans ihn liebend gerne wieder nehmen. Die haben... Er ist bei uns damals ins Tor gegangen, weil wir eine rote Karte hatten, nicht mehr wechseln konnten und er hat sich ins Tor gestellt und gut gehalten. Die Fans verbinden mit ihm bei uns jemand, der 100% für den Verein gibt, wo er gerade ist. Und ich glaube, das ist er auch. Er ist jemand, der 100% für den Verein gibt. Und ich glaube, umso härter trifft es ihn, wenn der Verein ihn da nicht wertschätzt. Und ich glaube, das hat ihn damals in Mainz schon sehr verletzt. Und ich glaube, bei Union, wo er dachte, jetzt habe ich euch in die Bundesliga geschossen und ich bin eigentlich ein Bundesliga-Stürmer. Und ihr schätzt mich nicht wert, hat es ihn noch mal härter getroffen. Ich glaube, er fühlt sich zutiefst missverstanden. Und dann erwarte ich eigentlich von einem Verein wie Union, dass man sich mit ihnen an einem Tisch setzt und sagt, Junge, pass auf, bevor das jetzt hier aus dem Ruder läuft, wir können deine Situation verstehen, versteh bitte unsere. Wie kriegen wir die Kuh jetzt hier vom Eis?
Ja, wobei Polter ja auch in der Aufstiegssaison jetzt nicht mehr der ganz entscheidende Mann war. Er hat sich ja zweimal verletzt und ist danach nie wirklich mehr an Andersen vorbeigekommen. Wobei er natürlich bei den Fans extrem beliebt ist, auch wegen der Art, die du auch schon beschrieben hast. Also vielleicht wäre ja Polter einer derjenigen, die diese Führungsfigur wären und diese Mentalität verkörpern würde, die Mainz ja deiner Meinung nach fehlt.
Ja, du, ey, bei uns kommt heute noch eine Kolumne raus zum Spiel gestern und da habe ich drin geschrieben, es ist ein bisschen kurios, dass Union mehr Mainzer in seinen Reihen hat, die Fans vermissen als im eigenen Kader. Das ist so ein Neven Subotic, ey, wat ein Typ, aber auch so ein Sebastian Polter, aber halt auch ein Anthony Uja, egal, der hat bei uns nie wirklich einen Fuß auf den Boden bekommen und hat nie wirklich gut getroffen, aber dann einmal im Derby gegen Frankfurt, das macht, das spricht ihn ja heilig und gut ist.
Ja, Ujjayi ist auch einer, der heute dadurch aufgefallen ist, dass er jetzt auch mal mit einer politischen Botschaft auf Twitter rausgekommen ist und sich für, wie hieß der, schwarze Afroamerikaner in den USA, der von Polizisten getötet wurde, George Floyd, glaube ich. Und hat da auch...
Floyd war glaube ich, der Bürgermeister, wenn mich nicht alles täuscht.
Okay.
Die hatten auf jeden Fall einen relativ ähnlichen Namen.
Oh, George Floyd.
Ich bin ja eh mit Namen so eine Katastrophe. Doch, George Floyd. Doch, hast recht. Entschuldigung.
Ja. George Floyd. Da hat er sich auch ein Photoshop von sich, wie er sich sein Trikot über den Kopf zieht und da auf dem weißen T-Shirt sein Name draufsteht. Und sich damit klar auf seine Seite positioniert hat. Und das ist ja auch was mir imponiert, wenn Fußballer sich politisch äußern und da auch eine klare Haltung beziehen, weil das ja auch sehr, sehr selten vorkommt mittlerweile.
Bei uns auch. Und ein Spieler, der das immer schon gemacht hat bei uns und den wir auch sehr vermissen, ist Leon Balogun. Aber auch bei uns haben das einige Spieler gemacht und sehr, sehr wichtig, wenn die Fußballer mal die gesellschaftlichen Dimensionen wieder ein bisschen mehr verstehen und merken, was wirkliche Probleme sind, dann ist das auf jeden Fall wichtig.
Ja, gut, dann würde ich sagen, haben wir alles Wichtige besprochen und ich hoffe, dass wir dann auch in der nächsten Saison gegeneinander spielen. Ich glaube, die Chance, dass wir beide runtergehen, ist relativ gering, deswegen reicht es.
Hey, dann gehen wir zusammen in der zweiten Liga. Ey, ist doch egal, Hauptsache wir spielen gegeneinander.
Ja, also... Prinzipiell finde ich es jetzt auch gar nicht so schlimm abzusteigen, aber es wäre dann schon sehr schade, wenn man halt als Fan so nicht so eine ganze Saison mitmachen kann und halt nicht diese...
Ja, ist richtig.
Also ich bin jetzt auch extrem viel auswärts gefahren, zum einen, weil halt in NRW relativ viele Mannschaften sind und zum anderen, weil halt auch viele Erlebnisse zum ersten Mal sind, also zum ersten Mal mit Union in Frankfurt. Schon da wurde uns durch das Montagsspiel ein richtiges Stadionerlebnis geklaut, was mir sehr, sehr wehgetan hat und vielen anderen auch. Und wir hatten halt immer die Hoffnung, ja, es läuft gut, da können wir ja im nächsten Jahr wiederkommen. Und wenn man das dann nicht hat, dann ist es dann schon sehr bitter. Und auch absteigen ohne Fans im Stadion stelle ich mir noch viel, viel schlimmer vor als in einer normalen Situation. Deswegen dieses Jahr bitte nicht.
Aber wenn, dann nehmen wir noch einen coolen Verein mit für die zweite Liga. Dann nehmen wir noch Werder mit. Weißt du, dann hast du Werder, HSV, St. Pauli, Stuttgart. Dann lohnt sich die zweite Liga fast schon mehr als die erste.
Ja. Oder wir bleiben einfach drin und der HSV drin, steigt auf.
Oh nein!
Ja, vielen Dank, Jan. Hat mir sehr Spaß gemacht. Wo findet man dich, wenn man dich erreichen möchte?
Auf Twitter @polunderpunker, auf Instagram ist es jan_c_budde und ansonsten bei den Hinterhofsängern und bei FUMS, dem Fußballmagazin, dem Fußball-Satire-Magazin.
Und ich bin Dominik Meyer. Mich findet man unter @19mayo87 auf Twitter.
Folgt dem Mann, der ist gut.
Und ja, vielen Dank, Jan. Und bis zum nächsten Mal.
Ich bedanke mich.
Ciao.
Danke, dass du dabei sein durfte. Ciao.
Plattsport. Der Sportpodcast.